Nietzsche wollte. Ich habe Ihnen keine Lektüre gegeben. Kein Lektürehinweis. Das ist ein nachträglicher Lektürehinweis, nämlich was ich Ihnen vorstellen möchte, ist ein fünftes Buch, das fünfte Buch, Die fröhliche Wissenschaft. Fünfte Buch, Die fröhliche Wissenschaft. Ein unterhaltsamer Text, extrem unterhaltsamer Text, wahrscheinlich einer der unterhaltsamsten Texte, der Nietzsche geschrieben hat. Gleichzeitig auch das Schwierigste, würde ich sagen, auf eine merkwürdige Art und Weise, weil diese Leichtigkeit und Eleganz, es wird unendlich viel zitiert, gerade aus diesem Abschnitt, die meisten Zitate, meisten Nietzsche-Zitaten, die man überhaupt verwendet, so üblicherweise, stammen aus diesem Abschnitt, der fröhliche Wissenschaft. Gleichzeitig ist es tatsächlich eine sehr, sehr komplizierte Angelegenheit. Und so habe ich gedacht, ich mache das sozusagen in umgekehrter Reihenfolge. Das heißt, ich lese einiges vor, einfach um ein bisschen Ihnen den Stil von Nietzsche zu vermitteln. Dann kommentiere es in einer etwas anderen Weise, wie die meisten Kommentare aussehen. Ich glaube, wenn man schaut ja, auf die Kommentare, fast alle Kommentare sehen so aus, dass man versucht festzustellen, aus welchen Quellen ja, der Nietzsche schöpft und auf welche Lektüre er anspielt. Das ist, glaube ich, für uns und für mich auf jeden Fall weniger interessant, als darauf hinzuweisen, welche Folgen dieser Text hatte. Das heißt, ich werde eher bei den Kommentaren, die ich abliefern werde, darauf hinweisen, was dieser Abschnitt bedeutet hat für die spätere Literatur. Und nicht Quellenhinweise oder so etwas Akademisches. Und da können Sie dann weiter nachschauen. Es gibt diese wunderbare inzwischen von diesen zwei Italienern, ich vergesse immer ihren Namen, herausgegebene Werke von Nietzsche. Das ist eigentlich der einzige verlässliche Quelle. Montinario, glaube ich. Aber vielleicht irre ich mich. Und wenn Sie da reinschauen, das ist wirklich sozusagen gut kommentiert und interessant auch zu lesen. Ja, also, da beginnt Nietzsche schon sozusagen, das ist der Text von 1887, er beginnt schon sozusagen eine gewisse Strategie zu verfolgen, die dann seine späteren Schriften aufzeichnet und in großen Gegensatz steht zu früheren Schriften. Nämlich er beschreibt sich selbst erstens als eine Gemeinde oder eine Gemeinschaft. Er sagt immer wir, ja, wir, die so beschaffen sind und wir, die so agieren und so weiter und so fort. Und dann alles wird aufgebaut um bestimmte Eigenschaften dieser neuen Subjektivität, die diese Gemeinde teilt. Das heißt, wie ein Priester oder ein Pastor eine nicht existierende Gemeinde, eine virtuelle Gemeinde, und er beschreibt diese Gemeinde und das Gefühl, das diese Gemeinde beherrscht, und die Beschaffenheit ihrer Mitglieder. Das fängt hier an und verstärkt sich mit der Zeit. So ist praktisch das ganze Werk von Nietzsche dann aufgebaut. Und es beginnt schon mit der allgemeinen Charakteristik, wir Furchtlosen. Das ist sozusagen Überschrift dieses fünften Buches. Das heißt, dieses wir wird zunächst einmal als Furchtlosigkeit um, also diejenigen, die beschrieben, die keine Furcht haben, keine Angst haben. Und dann kommen andere Eigenschaften. Die erste Eigenschaft ist die Heiterkeit. Das ist in allgemeiner Nummerierung des Buches 343. Also wir sind furchtlos und wir sind heiter. Und warum sind sie heiter? Nämlich, dass wir gehört haben, dass Gott tot ist. Und dass dem christlichen Gott unglaubwürdig geworden ist. Und diese Wahrheit beginnt bereits seine ersten Schatten über Europa zu werfen. Für die wenigstens, deren Augen, deren Argwohn in den Augen stark und fein genug für das Schauspiel ist, scheint eben irgendeine Sonne untergegangen, irgendein altes tiefes Vertrauen in Zweifel umgedreht. Das ist sicherlich so eine negative Beschreibung. Und da sagt er ja auch, dass eigentlich dieser Gott ist tot einen gewissen Pessimismus hervorruft. Und diese Struktur wird dann immer wieder wiederholt. Die Struktur, die ich jetzt beschreibe, wird eigentlich in jedem Kapitel wiederholt. Er sagt, eigentlich bedeutet das Abbruch, Zerstörung, Untergang, Umsturz, eine Gefühlswechsellosigkeit, der Verlust des Sinns des Lebens, der Verlust jeder traditionellen Perspektive. Das heißt, die nächsten Folgen, sagt er, dieses Ereignisses, diese nächsten Folgen, die sind traurig und verdüstert. Aber wir schauen in die Zukunft und fragen uns nach den fernen Folgen, nicht nach den nächsten Folgen. Und dann sehen wir Licht, Glück, Erleichterung, Erheiterung, Ermutigung und Morgenröte. Wir sind die freien Geister, das ist diese berühmte Selbstdefinition. Wir sind freien Geister und wir fühlen uns bei der Nachricht, dass der alte Gott tot ist, wie von einer neuen Morgenröte angestrahlt. Unser Herz strömt dabei von Dankbarkeit, Erstaunen, Ahnung, Erwartung. Endlich erscheint uns der Horizont wieder frei, gesetzt selbst, dass er nicht hell ist. Endlich dürfen unsere Schiffe wieder auslaufen, auch typische Figur von ihm, auf jede Gefahr hin auslaufen. Jedes Wagnis des Erkennenden ist wieder erlaubt. Das Meer, unser Meer, liegt wieder offen da. Vielleicht gab es noch niemals ein so offenes Meer. Ja. Das heißt, was die absolute Mehrheit in der Gegenwart als ein Verlust empfindet, der Verlust des Wertes, der obersten Wertes, ist sozusagen eine Chance eigentlich was zu tun. Das werden wir weiter lesen bei Nietzsche. Hier wird es erst angedeutet, eine Chance, einen neuen Wert zu setzen. Ja, das heißt, wenn ich in einer Kultur aufgewachsen bin, in der die Werte schon etabliert sind und ich bewege mich innerhalb dieser Werte und der oberste Wert ist Gott und Gott ist unendlich, ja, nicht wahr? Also mit dem Gott kann ich ja auch nicht konkurrieren, weil ich endlich bin, dann kann ich meine Werte und meine Projekte nicht setzen. Oder zunächst einmal, wenn diese Perspektive der Unendlichkeit verschwindet, dann fühle ich mich pessimistisch. Er spielt auf Schopenhauer, Wagner, den er eigentlich gerade in der Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik so hochgelobt hat. Und jetzt ist der Feindschaft und Hass gegen Wagner erfüllt. Das werden wir auch weiter sehen. Da gibt es ja immer wieder Polemiken gegen Wagner persönlich. Er ist sehr ablehnend, steht sehr ablehnend Schopenhauer gegenüber seiner eigentlichen Lehre. Er ist generell gegen alles, was er früher verkündet hat. Er sagt es ja auch. Ja? Er sagt es ja auch, gleichzeitig sagt er auch, dass das er verkündet hat, das heißt der Tod Gottes, der Untergang der Werte, die Auflösung aller Ordnungen, das war alles richtig. Was falsch ist, war Art und Weise, wie er das aufgefasst hat und wie er das gesagt hat. Der Tonfall, sagte er, war falsch, weil das war der Tonfall der Tragik, des Pessimismus, des Nihilismus, Passivität, Auflösung, ja, im Dionysischen und so weiter und so fort. Jetzt ändert er den Ton und der Ton ist jetzt eben in die Zukunft hinein, zur neuen Morgenröte, bewaffnet mit diesem Wissen, dass die Werte nicht mehr da sind. Und dann der nächste Schritt, inwiefern wir noch fromm sind, das ist einer der berühmtesten Abschnitten, von dem die meisten Zitaten kommen. Es gibt drei solche Abschnitte. Das ist der erste. Er fragt sich, warum eigentlich die Leute, die Bevölkerung Europas, ja, die Europäer, ja, sagt er immer, sagt wir Europäer, ja, das ist so ein EU-Denker eigentlich. Er eigentlich dann schreibt das sehr explizit. Ich weiß eigentlich nicht, warum dieser Abschnitt aus seinem Text nicht sozusagen als Vorwort zur EU-Verfassung dienen, weil eigentlich ist es sozusagen die ganze Ideologie schon geliefert. Und er sagt, wir Europäer, wir sind deprimiert. Und die Frage ist, warum sind wir deprimiert? Ja? Und die Antwort ist die folgende, dass wir den obersten Wert, also Gott, verloren haben, aber alle unteren Werte haben wir behalten. Wir haben den Gott entthront, aber das ganze Gebäude, das von Gott sozusagen gekrönt und geheiligt wurde, haben wir als Zivilisationswerte, Ordnungswerte und Kulturwerte behalten. Und das bedeutet, wir sind in einer Situation der Depression, weil wir zwar das Gleiche tun, was wir immer gemacht haben, der Ordnung nach und der Ordnung gemäß, aber wir wissen nicht mehr wozu. Und dann beginnt diese Analyse, diese sozusagen Werte der zweiten Ordnung, mit dem Ziel, sie alle auch abzuschaffen, zu dekonstruieren, wie man heute sagt, aber nicht dekonstruieren im Sinne von Derrida, das heißt, ihre Haltlosigkeit zu zeigen, sondern sie auch abzuschaffen. Ja, sie auch abzuschaffen. Das heißt, nicht nur dekonstruieren, theoretisch, sondern auch destruieren, vernichten de facto. Und er beginnt mit der Wissenschaft und fragt sich, warum eigentlich ist es möglich, dass nachdem der Glaube und Gott abgeschafft sind, das ist der Abschnitt 3.4.4, ja, dass der Gott abgeschafft wird, als ablösende Kraft, und das gilt auch für unsere Zeit, ja, nicht wahr? Da ist die Kritik, die er hier formuliert, absolut gegenwärtig. Warum als Ersatz für den Glaube Wissenschaft auftritt? Und de facto ist es ja im 19. Jahrhundert auch passiert, ja, 18. 19. Jahrhundert, und ist es nach wie vor der Fall. Ja? Das heißt, man glaubt nicht der Religion, aber man glaubt der Wissenschaft, zum Beispiel Hirnforschung, ja, und viele andere mehr. Also wenn überhaupt jemand sagt Theorie oder Wissenschaft, Kunstwissenschaft, Medienwissenschaft und so, dann ist man sofort vom Ernst erfüllt und meint, hier ist sozusagen eine wichtige Sache verhandelt. Also dieser Glaube an Theorie und Wissenschaft, woher kommt das ja eigentlich? Und er sagt, er kommt aus dem Glauben, aus der Überzeugung, dass die Wahrheit besser ist als die Lüge. In zweierlei Hinsicht. Erstens denkt man, es ist besser, etwas Wahres zu erkennen, als etwas Unwahres zu erkennen. Ja. Und zweitens meint man, dass es besser ist, anderen Leuten Wahrheit zu sagen und sie nicht zu belügen. Ja. Also aktiv und passiv. Und das ist das Prinzip der Wissenschaft. Ja. Erstens, die Wahrheit erkennt, also nach der Wahrheit strebt und die Wahrheit erkennt. Und zweitens, die Menschen auch nicht belügt. Ja, sondern wenn der Wissenschaftler etwas objektiv feststellt, er sagt das ja auch offen, das kann auch nachgeprüft werden und kontrolliert in irgendwelchen Fachwissenschaften, fachwissenschaftlichen Schriften und was auch immer. Und in diesem Sinne will Wissenschaft erstens nicht getäuscht werden und zweitens nicht täuschen. Und er analysiert beide dieser Wünsche und meint, die sind widersinnig. Ja? Erstens, ist das nur, der Mensch lebt nur, wenn er getäuscht ist. Ja, nicht wahr? Wenn der Mensch die Sachen sieht, wie sie sind, ist er verzweifelt und begeht wahrscheinlich den Selbstmord. Wir leben in der Illusion und damit wir auch weiterleben, muss diese Illusion als Illusion bleiben. Auf jeden Fall, auch wenn man meint, dass ab und zu ist es ja gut, die Wahrheit zu erkennen. Da sagt er, ab und zu ist es ja legitim, auch interessant und auch ratsam, die Wahrheit zu erkennen. In vielen anderen Fällen ist es besser, getäuscht zu werden. Zum Beispiel in Liebe und vielen anderen Gelegenheiten. Ja. Noch offensichtlicher ist, dass es besser ist, andere Leute zu täuschen, als ihnen Wahrheit zu sagen. Das ist ja offensichtlich. Ja. Man hat mehr Nutzen davon und im Sinne des Lebenskalküls ist es viel vorteilhaft. Es gibt also keinen weltlichen oder realistischen oder positiven Grund, die Wahrheit der Lüge vorzuziehen. Man kann sagen, dass in der Lebenspraxis und auf der Ebene der Lebenspraxis mal Wahrheit, mal Lüge nützlich sind. Mal ist es besser, die Wahrheit zu erkennen, mal ist es besser, getäuscht zu werden, mal ist es besser, andere zu belügen, mal ist es besser, eine Wahrheit zu sagen. Das ist alles kontextuell, das ist alles abhängig von der Praxis. Allgemeine Regel, die besagt, dass die Wahrheit besser ist im Allgemeinen als Lüge, ist eine widersinnige und lebensfeindliche, wie er sagt, Illusion. Und das bedeutet, dass die Wissenschaft ist nichts anderes als eine praktizierte Moral. Das heißt, was er hier behauptet, ist folgendes, dass Wissenschaft ist nicht objektiv, Wissenschaft ist nicht autonom und von der üblichen Praxis unabhängig, sondern Wissenschaft ist Effekt einer bestimmten moralischen Einstellung, einer bestimmten metaphysischen Disposition, die eine gewisse Art und Weise mit den Fakten und mit dem Leben umzugehen, anderen Weisen vorgezogen wird, ja, sozusagen allgemein gesellschaftlich oder zivilisatorisch. Und in der Tat, wenn wir sogar antike Autoren lesen, die Lebensklugheit, Phronesis, ja, nicht wahr, thematisiert haben, aber auch alte chinesische Chroniken und alte indische Chroniken und so weiter, dann lesen wir ständig, dass es genauso gut ist, Wahrheit zu sagen wie eben Lüge und wie man die Leute belügt, wenn man sie manipuliert, ist ein Teil der Lebenspraxis. Ja. Das heißt, die Vorstellung, dass die Praxis, ja, nicht wahr, auf eine gewisse wissenschaftliche Basis, das heißt auf die Wahrheit gestellt wird, ist ein zivilisatorischer Sonderfall und wie Nietzsche sagt, ein Effekt des Christentums und eine bestimmte verweltlichen christlichen Moral. Und in diesem Sinne lebensfeindliches, zerstörerisches Prinzip. Warum lebensfeindliches? Weil er sagt, dass dieses Prinzip dem Leben nicht gerecht ist. Und das heißt, dass dieses Prinzip bejaht eine andere Welt als die des Lebens. Das ist eine wichtige Formulierung. Die Wissenschaft bejaht eine andere Welt als die des Lebens. Die ist Produkt eines metaphysischen Glaubens und ist in diesem Sinne implizit ein Aufruf, eine andere Welt aufzubauen, als die, in der wir tatsächlich leben. Dieses Argument wurde nicht nur immer wieder gegen die Wissenschaft gerichtet in einer Form oder anderen, sondern es ist nicht uninteressant, dass durch Wittgenstein diese, ich sage ich sozusagen, die Konsequenzen interessieren mich immer, Wittgenstein diese Ansicht auch in die wissenschaftliche Theorie selbst eingedrungen ist und sie innerhalb ihrer eigenen Praxis unterwandert hat. Ich erinnere Sie, dass gerade am Anfang des 20. Jahrhunderts radikale Programme der Aufklärung formuliert worden waren von Russell und vielen anderen mit der Forderung, den ganzen Diskurs auf eine rationale Basis zu stellen. Ja, das heißt, Regeln einzuführen, Systeme einzuführen, Argumentationsmuster einzuführen, die eindeutig sind, die transparent sind, die, bei denen die Täuschung nicht möglich ist, weil sie eine strenge wissenschaftliche Sprache benutzen und so weiter und so fort. Diese Art Theorie ist eingedrungen auch in die Sozialwissenschaften, zum Beispiel Habermas ist ein gutes Beispiel, eigentlich Luhmann auch. Auch konservative Variante, aber das Gleiche im Grunde, Popper und viele andere. Ja. Also vor allem die, die sozusagen 50er Jahre, aber 60er Jahre ihre Karriere angefangen haben, die alle haben sozusagen Modelle vorgeschlagen, der soziale Verständigung, soziale Praxis und so weiter, die auf diese Idee der Transparenz, Klarheit, Eindeutigkeit der Aussage, Kontrollierbarkeit und so weiter gründen in verschiedenen Formen. Nun hat sozusagen Wittgenstein schon 30er, 50er Jahre in so eleganter Form und von Nietzsche zum Teil und zum großen Teil sicherlich angetrieben, diese Figur ins Wanken gebracht, indem er sich die Frage gestellt hat, ob die Sätze der Wissenschaft tatsächlich transparenter sind als die normalen Sätze. Zum Beispiel, ich gehe zu Hirnforscher und er sagt mir, dass irgendwelche Neuronen irgendwelche Zuckungen produzieren und diese Zuckungen übertragen sich zu anderen Zuckungen und so weiter und so fort. Und im Endeffekt, nach dieser langen Erklärung, stellt sich fest, dass alles sich summiert, dass sich diese Finger bewegen zum Beispiel. Also, dass sich diese Finger bewegen, ist ja eigentlich eine viel klarere Aussage als diese ganze Ausführung. Diese ganze Ausführung kann nur verständlich werden, indem man im Endeffekt sagt, dass es das alles bedeutet, dass es kein Film möglich ist. Oder das und jenes denn. Bis das gesagt wird, sind diese Ausführungen eigentlich unverständlich. Diese Aussage, dass ich kein Finger bewege, oder das und jenes denke, einfach, ist eine grundsätzlich zweideutige, ambivalente, unklare Aussage auf der anderen Seite. Weil der Status dieser Aussage kann nicht erklärt werden. Bewegen, aber in welche Richtung, aber auf welche Höhe, aber mit welchem Ziel, aber zu welchem Zweck, aber aus welcher Ursache, was bedeutet das, was führt das überhaupt, das ist alles unklar. Sogar die Richtung des Bewegens ist auch unklar. Und mit dem Finger zu wenden zum Beispiel, oder das und jenes zu denken, das sind so Vorgänge, die auf der einen Seite verständlich sind, auf der anderen Seite unbeschreiblich bleiben. Und versucht sie zu klären oder transparent zu machen, im Sinne von Luhmann oder im Sinne von Hirnforschung oder im Sinne von Habermas, führt dazu, dass man sich total verliert, vier Bände lesen soll von der Aussage, die keiner versteht. Und im Endeffekt vielleicht eine Seminararbeit schreibt, aber das wäre es dann. Das ist ja eben die Situation mit den Wissenschaften, dass die Wissenschaften tatsächlich in der Suche nach der Transparenz und in der Suche nach Genauigkeit eigentlich Intransparenz und Unklarheit erzeugen. Das ist das eine. Und das andere ist sicherlich, dass sie je weiter die Lebenspraxis fortschreitet, mehr und mehr geheim bleiben, ja, oder geheim werden. Das heißt, wir leben in einer Situation, in der aus verlässlichen Quellen gesagt wird, dass ein Schaf das menschliche Gehirn hat und selbst völlig grün ist, in einem Top-Secret-Laboratorium in Los Angeles produziert worden war. Aber dieses Schaf zu sehen, ist ja prinzipiell unmöglich, wegen der schwierigen Patentlage. Und so geht das alles, ja. Alle politischen Entscheidungen, alle wissenschaftlichen Informationen kommen aus prinzipiell unerforschbaren Quellen. Sie haben alle die gleiche Struktur als irgendwo auf Sinai ein Busch mit der menschlichen Stimme, was gesagt hat. Und das schien den Leuten sehr wichtig und folgenreich. Im Grunde, aber was er gesagt hat, und die ganze Szene bleibt Geheimnis und kann auch nicht weiter erforscht werden. Das heißt, die Forderung der Aufklärung nach der Kontrollierbarkeit und Nachprüfbarkeit der Erkenntnis ist eine Forderung, die zwar einer moralischen Quelle tatsächlich entspringt, de facto aber im Rahmen der Wissenschaft selbst nicht durchführbar ist. In diesem Sinne scheint die Kritik von Nietzsche überzogen zu sein, die ist es aber nicht. In der Tat ist auch die Wissenschaft selbst eine merkwürdige Mischung aus prüfbaren Ansichten, Experimenten und so weiter und völlig unklaren Ergebnissen und Theorien. Ich habe einen großen Artikel in New York Times gelesen, gerade New York Times Magazine, über Mäuse, die so strukturiert sind, dass sie eine Hälfte der Gene menschlich haben und eine Hälfte der Gene Mäuse-Gen. Und die Frage ist, wenn so ein männlicher Maus mit einem weiblichen Maus dann ein Nachkommen produzieren, könnte es auch sein, dass der menschliche Teil einer Maus mit dem menschlichen Teil anderer Maus irgendwie komplementiert wird. Und so hat man zwar, ist man zwar ein Mensch, aber hat zwei Mäuse als Eltern. Und ob diese Situation nicht zu irgendwelchen tiefgehenden moralischen und religiösen Folgen führt. Ich würde sagen, ich bin mir sicher, dass Nietzsche seine große Freude haben würde auf diese Diskussion. Gut, der nächste ist 3, 4, 5, eben Moral, ja, ein morales Problem. Also man beginnt mit der Wissenschaft und schreitet zur Moral vor, weil Moral eben die Quelle der Wissenschaft ist. Die Frage nach der Moral ist sicherlich hier nicht ausführlich behandelt. Es wird im Grunde nur gesagt, das, was dann weiterentwickelt wird bei Nietzsche, nämlich, dass die Moral eine Art Rache ist. Ja, das heißt, moralisch denkt derjenige, der wenig befähigt ist, zum tatsächlichen Lebenskampf und der sozusagen in diesem Kampf unterlegen ist, der nimmt seine Rache an den Sieger, indem er diesen Sieger moralisch verurteilt. In diesem Sinne sagt er, das ist der Wert jener berühmtesten aller Medizinen genannt Moral. Das heißt, Moral ist für Nietzsche zunächst einmal ziemlich wohlwollend behandelt, dann wird seine Kritik der Moral immer schärfer und sozusagen immer unangenehmer für die Moral auf jeden Fall. Aber er beginnt mit einer milden Einschätzung der Moral als eine Therapie. Im Grunde Kunst dient auch letztendlich diesem Zweck. Das werden wir sehen. Weniger als Moral, aber bis zu einem gewissen Grund auch. eine gewisse Therapie. Das heißt, wenn man unterlegen ist und sich schlecht fühlt, dann ist es gut für einen, dass man moralisch wird. Ja. Weil sozusagen dieses Gefühl der moralischen Überlegenheit ist irgendwie angenehm und hat eine gute therapeutische Wirkung. Man sagt, der hat zwar gesiegt, aber der ist ein Schwein, der ist unanständig, der hat wahrscheinlich das auf dunkle Wegen gemacht. Und ich bin rechtschaffen, deswegen bin ich auch unterlegen, weil das Leben ungerecht ist, ja, nicht wahr? Und nur die Unanständige werden bevorzugt. Die Welt ist nicht in Ordnung, die Welt ist schlecht. Und bis man die Welt nicht verbessert, ja, irgendwann in der Zukunft, wird es immer so sehen, dass die Karrieristen und sonstige irgendwie verdorbene Leute mit unmoralischen Mitteln nach oben kommen, wobei die Rechtschaffenen immer unten bleiben. Aber sie bleiben unten mit diesem guten Gefühl, doch irgendwie moralisch überlegen zu sein. Ja? Und das sozusagen die unteren Klassen und auch ungeschickte Zeitgenossen insgesamt ist es eine gute Medizin. Na gut, aber dann kommt der nächste wichtige Teil, 3, 4, 6. Und gut, da kommt der ganze Heidegger her und viele andere auch. Es geht darum, wer der Mensch ist. Und zunächst einmal wird gesagt, dass der Mensch ist eben moralisch. Ja, also ist moralisch erzogen, als Europäer, ja, ist moralisch erzogen. Und das ist, damit beginnt er, das ist der Übergang von Moral zum Mensch. Denn der Mensch ist ein verehrendes Tier, aber er ist auch ein misstrauisches. Und dass die Welt nicht das wert ist, was wir geglaubt haben, das ist ungefähr das Sicherste, dessen unser Misstrauen endlich habhaft geworden ist. So viel Misstrauen, so viel Philosophie. Wir hüten uns wohl zu sagen, dass sie weniger wert ist. Es erscheint uns heute selbst zum Lachen, wenn der Mensch in Anspruch nehmen wollte, Werte zu erfinden, welche den Wert der wirklichen Welt überragen sollten. Die ganze Attitüde Mensch gegen Welt, der Mensch als weltverneinendes Prinzip, der Mensch als Wertmaß der Dinge, als Weltenrichter, der zuletzt das Dasein selbst auf seine Waagschale legt, und zu leicht befindet. Die ungeheuerliche Abgeschmacktheit dieser Attitüde ist uns ein solches zu Bewusstsein gekommen und verleidet. Wir lachen schon, wenn wir Mensch und Welt nebeneinander gestellt finden, getrennt durch die sublime Anmaßung des Wörtchens und. Wie aber? Haben wir nicht eben damit als Lachende nur einen Schritt weiter in der Verachtung des Menschen gemacht? Und also auch im Pessimismus, in der Verachtung der uns erkennbaren Daseins? Sind wir nicht eben damit dem Argwohn eines Gegensatzes verfallen, eines Gegensatzes der Welt, in der wir bisher mit unseren Verirrungen zu Hause waren und deren Willen vielleicht zu leben aushielten? Und dann kommt dieser furchtbare Entweder-Oder. Entweder schafft eure Verirrungen ab oder euch selbst. Das Letztere wäre der Nihilismus, aber wäre nicht auch das Erstere der Nihilismus? Das ist unser Fragezeichen. Also da kommt zum ersten Mal dieser Nihilismus, ja, der dann die entscheidende Rolle spielt. Und dieser Nihilismus kommt in zweierlei Gestalt. Nach den Formen des Nihilismus, wie der Nihilismus in der Zeit funktioniert hat, diese Formel beschreibt in dem nächsten Teil 347, nämlich es ist eben diese Verdüsterung oder Müdigkeit, Fatalismus, Enttäuschung, Furcht vor neuen Enttäuschungen. Oder aber zur Schau getragene Ingrim, schlechte Laune, Entrüstungsanarchismus und was es alles für Symptome oder Maskeraden des Schwächegefühls gibt. Ja, das spricht darüber, dass man immer schlechte Laune manifestiert jetzt in Europa und immer irgendwie misstrauisch ist und unsicher, weil man denkt, auf diese Weise entgeht man sozusagen allen Risiken und neuen Enttäuschungen und so weiter. Man ist nicht bereit, noch einmal enttäuscht zu werden. Und dieses Nie-Bereitschaft, noch einmal enttäuscht zu werden, bewertet es als Zeichen der inneren Schwäche. Selbst die Heftigkeit, mit der sie unsere gescheiterten Zeitgenossen in ärmliche Ecken und Enden verlieren, zum Beispiel in Vetterländerei, so hieße das, was man in Frankreich Chauvinisme in Deutschland Deutsch nennt, oder in ästhetische Winkelbekenntnisse nach Art de Pariser Naturalism, oder in Nihilismus nach Petersburger Muster, das heißt in den Glauben an den Unglauben bis zum Martyrium dafür, und so weiter und so fort. Also diese Petersburger Art ja ist sicherlich wichtig. Dieses Wort Nihilismus hat er genommen von, nicht von Dostoevsky, wie alle denken. Dostoevsky hat er später gelesen, obwohl hier eigentlich auch Dostoevsky angespielt wird, sondern von Turgenev Väter und Söhne. Der Roman hat er in der französischen Übersetzung gelesen und eine der Hauptfiguren ist ein Nihilist. Ja? Er sagt eben, da ist ein Nihilist, weil er an nichts glaubt. Ja. Und zunächst einmal sieht er sehr stark aus, sozusagen allen anderen Helden des Romans weit überlegen, weil sie glauben an irgendetwas, er glaubt aber an nichts. Im Endeffekt aber stirbt, es ist Märtyrer der Liebe und der Wissenschaft eben. Ja. Ziemlich elend, ja, und in einer Art Selbstmord. Nun, bei Nietzsche, Nietzsche übernimmt das Wort Nihilist, wie auch die Franzosen weitgehend, viele französische Autoren aus diesem Roman, wendet aber das ein bisschen anders, als die Franzosen das gemacht haben. Nämlich die Franzosen verstanden haben unter dem Nihilismus, und so wurde auch dieser Roman rezipiert, als nihilistische Einstellung oder Verneinung aller Werte. Ja. Sagen der radikalste Form des Unglaubens, auch kein Glaube an Atheismus. Ja, das ist ein wichtiger Moment. Also der Held glaubt an den Atheismus auch nicht. Ja. Er glaubt an gar nichts. Er glaubt nicht an die Gesellschaft, er glaubt nicht an den Fortschritt, ja, selbstverständlich. Er glaubt sozusagen an gar nichts. Es ist eine Einstellung, die über den Sozialismus, Positivismus, Fortschrittsglauben und so weiter, also alles, was der klassischen Religion entgegengesetzt wurde, weitergeht. Und das hat Nietzsche sicherlich fasziniert, dass man etwas erfunden hat, das sozusagen über die klassische Opposition zum christlichen Glauben weiterführt. Mit dieser Rezeption aber, mit dieser Pariser Rezeption des Nihilismus als radikale Verneinung aller existierenden Werte, ist er einverstanden und nicht einverstanden gleichzeitig. Weil er fragt sich, wie immer sozusagen, tiefenpsychologisch, wie er sagt, er fragt sich, aus welcher Quelle, und zwar aus welcher psychologischen Quelle, kommt dieser Nihilismus? Was ist die Kraft, die einen zu diesem Nihilismus führt? Das kann nicht sein, nur die Einsicht in die theoretische Unsicherheit, die mit allen diesen Grundsätzen verbunden ist. Ja? Das ist das Wichtigste bei ihm. Er stellt fest, dass man an diese ganzen Glaubenssätze aus theoretischen Gründen, nicht glauben kann. Ja? Ja, er ist ein Schriftsteller. Er spielt damit. Er weiß es nicht. Die Frage ist, für ihn sozusagen reicht es aus, diese theoretische Einsicht in die Unhaltbarkeit aller Prinzipien, Überzeugungen und Werte, dafür, dass wir diese Werte tatsächlich, sagen wir, abschaffen. Ja. Zumindest für uns persönlich. Das muss man ganz klar sehen, wie er das Ganze psychologisch sozusagen aufbaut. Zunächst einmal, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe festgestellt auf theoretischer Ebene, dass die Wissenschaft lügt. Ich habe festgestellt, dass der Christentum lügt. Ich habe festgestellt, dass kein Fortschritt gibt. Ich habe festgestellt, dass die Gesellschaft kein Recht hat zu existieren. Ich habe festgestellt, dass der Mensch ist nur ein krankhaftes Tier und muss sozusagen gezielt werden, damit die Ökologie dieser Erde dann wieder aufblüht und so weiter und so fort. Ja. Zum Beispiel irgendwelche, ich weiß nicht, industrielle Gasen unsere Ozonschicht nicht mehr zerstören. Ich habe das alles festgestellt. Wie und auf welchem Wege habe ich das festgestellt? Ich habe das festgestellt auf dem Wege der Rechtschaffenheit. Ich habe das festgestellt auf dem Wege der Liebe zur Wahrheit. Das heißt, ich bin immer noch gläubig. Ich bin immer noch gläubig, weil ich sage, das ist doch nicht wahr, dass der Mensch so wunderbar ist. Das ist doch nicht wahr, dass unsere Gesellschaft ist gut. Es ist alles nicht wahr. Dann sagt Nietzsche, ja gut, es ist selbstverständlich alles nicht wahr. Ja? Aber der Grund, dass es nicht wahr ist, kann nicht ausreichen für jemanden, der tatsächlich atheistisch denkt, um das auch wegzuwerfen. Ja? Ich kann zum Beispiel sagen, wie viele französische Theoretiker sagen in der Zeit, ich bin kein Gläubiger, aber ein Katholik. Ja? Das ist genau die Position, die für Nietzsche wichtig ist. Ja? Also ich akzeptiere das. Also ich verwerfe das alles als Wahrheit. Ich weiß, dass es keine Wahrheit ist. Aber ich akzeptiere das als Lüge. Ich weiß zum Beispiel, dass unsere Gesellschaft nicht faul, ja? Aber ich fühle mich bequem. Ja, ich mache da eine Karriere, also lüge ich mich selbst an und belüge die anderen. Ist das gut oder schlecht? Für die traditionelle Moral ist es schlecht. Für Nietzsche ist es gut, ja? Weil es zeigt, dass ich, obwohl in meiner Überzeugung erschüttert bin, aber ich bin immer noch lebendig genug, zynisch genug, nicht wahr, physiologisch gesund genug, ja, sagt er, um sozusagen über diese Erschütterung hinauszugehen und als Lüge das zu bejahen, was ich als Wahrheit verwerfe. Das ist zumindest besser, als gläubig zu sein. Also zynisch zu sein ist besser, als gläubig zu sein. Und die Wahrheit als Lüge zu akzeptieren ist besser, als es zu verwerfen. Gut. Gut, aber nicht gut genug. Was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist das, womit ich konfrontiert bin, zu zerstören. Ja? Okay. Warum zu zerstören? Wenn ich das zerstöre, weil ich so entkräftet bin, so aufgebraucht bin, so weit an nichts mehr glaube, so weit gelangweilt bin, so weit postmodern bin, ja, würde man heute sagen, so weit einfach schlechte Laune bin die ganze Zeit und so weiter, dass ich einfach nicht ertragen kann, dass es so immer weiter dauert. Ja? Ich bin schlicht und einfach müde. Und dann, wie wir alle sind, ja? Und da, aber wirklich. Also wenn man in der Tat alle diese Symptome, die Nietzsche beschreibt, das sind alle aktuell, ja? Ich war absolut aktuell. Wenn auch man fragt, was er sich fühlt und wie er lebt, ja, man bekommt immer zwei Antworten. Ich habe keine Zeit und ich bin sehr müde. Ja, so. Würde man sagen, dass heute die Menschen sozusagen physiologisch oder körperlich müder sind als zu einer Zeit? Das ist unglaublich. Ja? Kann man sagen, dass sie weniger Zeit haben? Offensichtlich auch nicht. Ja? Aber dieses Gefühl, keine Zeit zu haben und müde zu sein, ist eben diese nihilistisch-apokalyptische Grundstimmung. Ja? Das ist die Grundstimmung, es muss keine Zeit sein, weil ich zu müde bin. Ja? Das muss einfach aufhören. Ja? Ja? Deswegen, ich habe keine Zeit, weil ich hoffe darauf, keine Zeit zu haben. Und ich hoffe darauf, keine Zeit zu haben, weil ich eben nicht weiß, was ich mit der Zeit anfange. So, ja, so. Gut, dann aus dieser Situation heraus entsteht dieser Nihilismus, Nihilismus der Schwäche, ja, nicht wahr? Der die Dinge einfach fallen lässt. Ja? Die Dinge funktionieren einfach nicht, weil man keine Kraft, Energie in diese Dinge investiert. Ja? Tatsächlich ist es so, dass wenn man jetzt zum Beispiel, gibt es interessante Untersuchungen, auch in den USA, auch in Europa, dass zum Beispiel Europäer und die Weißen zum Beispiel in Europa, in den Vereinigten Staaten, weniger und weniger Zeit investieren in die Berufe, die schwierig sind zu erlernen. Ja, zum Beispiel Mathematik. Fast keine Weiße ist da. Ja. Nur die Chinesen eben und Japaner und so weiter. Das heißt, die Europäer sind weniger und weniger fähig, sich zu konzentrieren, systematisch zu arbeiten und so weiter und so fort. Warum? Weil sie durch diese Müdigkeit, zivilisatorische Müdigkeit oder metaphysische Müdigkeit, weil sonst sehen sie ziemlich fit aus, durch diese metaphysische Müdigkeit einfach zum Gefühl gebracht werden, sie haben für so eine Beschäftigung schlicht und einfach keine Zeit. Ja? Und sie tun es. Gut. Wenn es eine Zivilisation so weiterentwickelt, dann führt es dort dazu, dass eigentlich, und darüber spricht ja auch Nietzsche, klassische, bauenden, haltenden Wissenschaften und Praktiken absterben. Ja? Also man kann nichts mehr von Dauer schaffen, man investiert nicht genug Kraft, um etwas zu produzieren, das eine Dauer hat. Ja, in der Kunst ist ja offensichtlich, niemand rechnet jetzt mit der Dauer. Das sagt ja auch so, ich schaue, was meine Freunde Künstler machen und so weiter und so fort. Das sieht sehr zeitgemäß aus und so, aber nicht ausgerichtet, darauf ausgerichtet, wirklich lange Zeit zu überleben. Man sozusagen investiert nicht in die Ewigkeit, weil die Ewigkeit ausgestorben ist. Ja, die Ewigkeit ist verschwunden, Unsterblichkeit ist verschwunden, Nachwelt ist verschwunden, das Einzige, was bleibt, ist die Gegenwart. Man macht alles für die Gegenwart und wenn man alles nur für die Gegenwart macht, dann ist jeder gegenwärtig. Und das ist das Prinzip Demokratie, nicht wahr? Sagt er. Das Prinzip Demokratie besteht darin, dass alle sozusagen gleich sind, aber alle sind gleich, weil sie alle gegenwärtig sind. Schauen Sie, wenn wir in die Vergangenheit schauen, dann machen wir Unterschiede. Wir sagen zum Beispiel, Leonardo da Vinci war ein großer Künstler, und so war vielleicht ein Künstler, aber kein großer Künstler. Und das war vielleicht eine wichtige Figur und das war eine. Ja. Und das ist eine Perspektive, mit der man rechnet, wenn man in die Zukunft blickt. Ja. Es gibt ja Projekte, die wichtig sind. Auf der Ebene der Gegenwart gibt es diese Unterschiede nicht. Weil in der Gegenwart wissen wir nicht, wer wichtig ist, wer unwichtig ist, wer talentiert ist, wer nicht talentiert ist. Man kann sagen, der hat Karriere gemacht oder nicht, ja, oder hat Macht und Einfluss oder nicht. Aber das spielt metaphysisch gar keine Rolle. Das heißt, wir sind grundsätzlich alle gegenwärtig. Als Gegenwärtige sind wir alle gleich. Und was es bedeutet, dass alle gleich sind, sagt er. Das bedeutet, dass grundsätzlich jeder alles machen kann. Grundsätzlich, jeder kann ein Spezialist sein auf jedem Gebiet. Jeder kann ein Künstler werden. Jeder kann ein Philosoph werden. Jeder kann alles tun, was er für richtig hält. Weil er muss nur tun als ob, ja. Es gibt einfach keine Möglichkeit, das nachzuprüfen. Wenn jemand zum Beispiel auftritt als großer Wissenschaftler und was auch immer, dann niemand widerspricht, ja. Und er sagt, die Journalisten zeigen sich immer extrem informiert, ja. Aber wer weiß ja, was sie wirklich wissen, ja. Niemand hat eine Ahnung, was sie erschreiben, was sie ausnehmen. Und so, das heißt, er sagt, der stillbindende Figur für unsere Zeit, für Demokratie, für Gegenwart ist der Schauspieler. Das heißt, jemand, der im Grunde jede Rolle spielen kann, zu jeder Zeit. Und er prophezeit auch, dass der Schauspieler auch nicht nur der stillbildende, sondern zentrale Figur des modernen Lebens sein wird. Das erleben wir tatsächlich heute, ja. Die wichtigsten sind die Fernsehstars und Hollywoodstars oder Rockstars und so weiter, also Schauspieler. Die sind diejenigen, die als Role Models auftreten und die das meiste Geld bekommen in unserer Kultur, den meisten Einfluss, den meisten Publicity, den meisten Bedeutung und so weiter. Das heißt, der Schauspieler, der eigentlich für sehr lange Zeit keine große gesellschaftliche Rolle spielte, die Schauspieler im Mittelalter wurden sogar verfolgt von der Kirche, dann in der Renaissancezeit, in der klassischen Zeit des Absolutismus, gerade als Diener toleriert, aber nicht ernst genommen, sind mit der Zeit zu zentralen Figuren der heutigen Kultur geworden und sind insofern zu zentralen Figuren geworden, sagt Nietzsche, dass sie eben in ihrer Aktivität und in ihrer Figur diese grundsätzliche fundamentale Fähigkeit und Wandelbarkeit des modernen Menschen verkörpern. Das heißt, sie zeigen, dass der moderne Mensch zu allem fähig ist, alles gleich gut machen kann, alles vertreten kann, alles repräsentieren kann, alle nötigen Fähigkeiten besitzt. Und der Mensch ist also heute der Schauspieler. Das gefällt ihm sicherlich nicht, Nietzsche, weil er glaubt nicht, dass der Schauspiel und der Schauspieler gute Menschen sind. Er meint, sie sind meistens Juden oder Weiber und reflektieren eben jüdische Moral oder weibliche Moral, weil sie eben halt verführen und überzeugen, statt agieren und diktieren. Schauspieler können nicht das tun, sagt er, was das einzige Privileg, der einzige Privileg des Menschen ist und der eigentliche Berufen. Der eigentliche Berufen, sagt er, ist zu befehlen, Befehle zu erteilen, die tatsächlich ausgeführt werden. Also der wahre Mensch, als der wahre Mann, ist ein Befehlshaber, Befehlsgebender, der selbst nicht tut, der nichts repräsentiert, der absolut souverän ist, der sozusagen keinem Rechenschaft schuldig ist, der sozusagen der nichts erklärt, sich selbst nicht erklärt, auch die Welt nicht erklärt, der nichts erkennt und nichts erforscht. Das heißt, von viel Erforschen kommt nur der Buckellehre auf den Rücken. Der wahre Mensch, als Napoleon und so, ist derjenige, der der Welt befehlt. Ja. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ja. Entweder die Welt gehorcht oder nicht. Ja. Wenn die Welt gehorcht, dann ist es okay, wenn nicht, dass der Held stirbt. Ja. Aber beides ist männlich und beides ist feminin. Wichtig ist zu befehlen, ob die Befehle ausgeführt werden oder gegen die Befehlenden gerichtet werden, ist letztendlich irrelevant. Es ist dieses Risiko, das man eingeht. Und die Fähigkeit, sich die Gefahren auszusetzen und das Risiko einzugehen, ist das genuin männliche und genuin europäische. Ja, das ist das, was Europa zu Europa gemacht hat, das, was europäischer Einfluss überall verbreitet hat, was die ganze Welt unterworfen hat. Eben diese Fähigkeit, schlicht und einfach zu entscheiden und zu befehlen. Wo die anderen nur verführen und reflektieren. So gibt es zwei Grundfiguren für Nietzsche. Eine Grundfigur ist die Figur des Verführers und Schauspielers. Und der andere ist des Machthabers, des Napoleons, des wahren Mannes. Ja, sozusagen das männliche Prinzip und das weibliche Prinzip. Es ist völlig offensichtlich, ja, dass Nietzsche das männliche Prinzip vorzieht und befehlen will. Es ist genauso offensichtlich, dass er verführen will. Da sagt er immer wieder, auch im Text, an vielen Stellen, dass er eigentlich kein Gelehrter ist und kein Gelehrter sein will, weil Gelehrte überzeugt und verschreibt und was auch immer. Er will aber verführen. Ja. Er will sozusagen den Leser nicht überzeugen, sondern faszinieren. Das heißt, er ist das Weib sozusagen, ja, in einen richtigen Mann verliebt. Ja. Das ist der richtige Mann seiner Träume, dessen Ankunft er beschwört, das ist diese Morgenröte, ja, das ist dieser Übermensch, dem seine Liebe gilt, der irgendwann erscheinen muss, soll, könnte, ja, was auch immer. Aber zunächst einmal beschwört er nun diese ewige Liebe, ja, beschwört diese Ankunft des Prinzen, ja, das sozusagen die Welt und ihn erlöst aus dem Nihilismus und Müdigkeit und Untergang und schlechte Stimmung. Er sieht sicherlich in der Masse, in der Menschenmasse oder in der Menschenherd, ja, in Stimmvieh, ja, also in insgesamt die Menschheit nennt, einer sagt, Nebenbuhler, ja, ich war. Er hasst die Menschheit. Übrigens, er sagt immer wieder, dass die Menschheit wurde von den Franzosen erfunden, weil sie erotisch überreizt sind und so bereit, sich zu verlieben, dass sie sogar sich in die Menschheit verlieben können. Das älteste und scheußlichste Weib ja, von allen Weibern. Das heißt, sozusagen die Liebe zur Menschheit ist eine falsche Liebe, eine wahre Liebe ist die Liebe zu Nietzsche sozusagen. Und er sozusagen wartet auf den Übermenschen, das heißt auf jemanden, der ihn liebt und nicht die Menschheit, ja, und ihn durch dieses Buch beschwört. Da sind diese Figuren, ja, nicht wahr, die in diesem ersten Teil auftreten. Im zweiten Teil wird eröffnet durch eine Passage, die auch wiederum ständig wiederholt wird, aber wirklich ständig. Vor allem in der Kunsttheorie und hier ist wieder Mode geworden durch Agamben, weil Agamben sozusagen seine alle Kunstschriften und so weiter gründet praktisch auf diese Passagen. Das ist 3, 5, 4, heißt vom Genius der Gattung. Ah ne, das ist noch nicht das, ja. Ne, das ist das Genius der Gattung, das ist alles auch markiert, aber das ist nicht das. Das ist was anderes. Allerdings genauso einflussreich. Nämlich, er fragt sich, gut, nach dem Selbstbewusstsein. Ist es nicht so, dass der Mensch doch eine Würde hat, durch das Selbstbewusstsein. Also das ist eine alte Idee. Einfach zum Beispiel, viele sagen, dass der Hund denkt, ja, also mein Hund denkt, oder ich weiß nicht, weil er reagiert. Das ist zwar richtig, aber wenn man dem Hund auch Denken unterstellen kann, dann im Sinne des Bewusstseins, ja, das heißt der Fähigkeit, auch wenn man sagen wird, dass das Verhalten der Tiere sich nicht vollständig durch instinktive Leben abgedeckt wird, dann meint man das Bewusstsein, das heißt, man hat die Fähigkeit, sozusagen die Dinge sich vorzustellen und auf die Dinge zu reagieren. Was den Menschen allerdings unterscheidet, nach allgemeiner Meinung, auch dann, wenn den Tieren das Bewusstsein unterstellt wird, ist das Selbstbewusstsein, nämlich das Wissen über die eigene Subjektivität und das heißt über das Faktum der eigenen Geburt und des Todes. Das heißt etwas, was empirisch nicht gegeben ist. Wir können nicht wissen, sozusagen, es gibt kein Bewusstsein des Todes und es gibt kein Bewusstsein der Geburt und von allem, was damit zu tun hat und damit zusammenhängt, und das ist vieles. Für viele Autoren, das ist das meiste, ja, was wir damit zu tun haben. Es gibt kein Bewusstsein davon, weil wir strukturell das nicht erleben können, ja, auch virtuell nicht erleben. Das heißt, das Einzige, was wir haben, ist das Selbstbewusstsein. Das heißt, wir wissen über uns selbst, dass wir Gegenstände sind in der Welt und dass wir Anfang haben und Ende. Aber dieses Wissen ist unbegründbar und man hat nicht das Gefühl, dass die Tiere dieses Wissen haben. Jetzt fragt sich Nietzsche, kann man von diesem Faktum des Selbstbewusstseins die spezifische Würde des Menschen ableiten? Das tun viele. Übrigens, Agamben tut das auch, ja, in seinen letzten Büchern. Und er sagt nein und er argumentiert so wie die radikalen Strukturalisten, wie Foucault zum Beispiel argumentieren. Wie Levi Strauss argumentiert, wie viele andere argumentieren. Er sagt nämlich, dass wenn ich mich genau frage, was das Selbstbewusste überhaupt ist, dann ist es nichts anderes als eine gewisse Fähigkeit, gewisse Dinge über sich selbst mitzuteilen. Zum Beispiel, ich werde gefragt, wann ich geboren bin, ja, wenn ich bestimmte Fragebogen ausfülle und so weiter und so fort. Das heißt, ich bin gefragt in der Gesellschaft, in der ich lebe, danach, was ich bin, unter bestimmten Voraussetzungen. Und ich weiß, wie ich diese Fragen beantworte. Das heißt, ich habe eine Kompetenz, über mich selbst zu reden, soweit diese Kompetenz von der Sprache mir nahegelegt wird. Ich agiere innerhalb eines Sprachfeldes, wo ich ständig danach gefragt bin, was ich bin, ständig danach gefragt bin, wie ich agiere, was meine Vergangenheit ist und so weiter und so fort. Das führt dazu, dass ich mich als Selbstbewusstsein konstituiere und meine zu wissen, was ich bin und dass ich bin. Ja, in erster Linie. Das verneint er aber und sagt, es handelt sich um ein System der Konventionen, eben konventionelle Fragen und Antworten, die auf keine gesicherte Erkenntnis sich stützen können. Ja? Das heißt, daraus, dass ich fähig bin, diese Fragebogen auszufüllen, in dem steht, wo und wie sie geboren sind und so weiter und so fort, und vielleicht wann sie sterben. Ja? So. Voraussichtlich. Ja? Das wird wahrscheinlich die nächste Fragebogen, wird diese Frage stellen, wegen der Rentenprobleme. Dann, und wann wollen sie abgeschaltet werden? Ja, so. dann eben diese Fähigkeit, diese Fragen zu verstehen und zu beantworten, bedeutet überhaupt nicht, dass ich so etwas wie eine innere Erfahrung, inneres Selbstbewusstsein, Subjektivität oder noch etwas in der Richtung aufweisen kann. Ja. Das heißt, wir haben hier so ein Frage-Antwort-Spiel und das ist ja eine typische strukturalistische Einschätzung dessen, was das Selbstbewusstsein und was der Mensch ist. Wir haben hier zu tun mit einer Sprache, die auch so ein Verhaltensmuster ist. Ja. So wie bei Biber oder ich weiß nicht, Bienen, gibt es so bestimmte Verhaltensmuster. So gibt es ein Verhaltensmuster von den Menschen, die zum Beispiel zum Sozialamt gehen. Ja. Aber dass sie, wenn sie zum Sozialamt gehen und diese ganze Geschichte ausführen, bedeutet nicht, dass sie so etwas wie Würde und Selbstbewusstsein haben. Und als nächster Schritt sagt er eben, deswegen ist es so, dass wir uns auch nicht kennen. Wir kennen uns nicht, weil wir diesen Zugang zu uns selbst nicht haben. Und dann kommt diese fundamentale Erkenntniskritik, wo er sagt, was machen die Leute, wenn sie überhaupt etwas erkennen wollen? Also wann denken sie, sie haben irgendwas erkannt? Also wo fällt der Groschen? Sie machen es dann, wenn sie, und das ist der entscheidende Gedanke eigentlich, dass der ganze Heidegger uns später schon diese Gedanken enthalten. Sie eigentlich haben dieses Gefühl dann, wenn sie etwas, was sie nicht wissen, etwas Fremdes, etwas Unerforschtes und so weiter, damit verbinden und darauf zurückführen, was sie immer schon wissen. Wenn sie so etwas wie eine Verbindung schaffen zu dem, was es schon gewusst ist, mit dem, was noch zu wissen ist, ja, und was sie neu erfahren haben. Das heißt, sie sozusagen, sie haben das Gefühl, etwas zu erkennen, wenn sie das Unvertraute zum Vertrauten, mit dem Vertrauten verbinden oder als Vertraute beschreiben können. Das bedeutet, sagt er, für die Menschen meistens, dass sie das Fremde wie das Eigene beschreiben. Ja. Zum Beispiel im Sinne der kulturellen Identität. Ja. Viele sagen, es ist sehr schwierig, Ausländer zu verstehen. Ja. Wir Deutschen haben große Schwierigkeiten. Wir müssen uns zwar sehr anstrengen, ja, sehr anstrengen, und sozusagen in Dialog eintreten und so weiter. Und dann irgendwann kommen wir zu dieser Erkenntnis mit großer Mühe. Und das ist genau diese Figur, die so verbreitet ist, ja, die hier Nietzsche in sehr konsequenter Weise in Frage stellt. Es ist schade, dass diese Fragestellung irgendwie mit der Zeit untergegangen ist. Oder fast untergegangen ist. Er sagt nämlich, dass das, was wir eher wissen, ist genau das Fremde. Weil dieses Fremde bietet sich an als Gegenstand und Objekt unserer Erfahrung. Wenn wir etwas Fremdes sehen, wir sehen etwas, wovon wir wissen, das ist ein Objekt der Untersuchung ist. Und wenn wir das wissen, ist es schon viel getan. Über uns selbst wissen wir das nicht. Wir sind nicht fähig, uns selbst zum Gegenstand unserer eigenen Erfahrung zu machen. Und das bedeutet eigentlich, wir wissen am wenigsten über uns selbst. Wir wissen viel mehr über die anderen, weil die anderen können wir beobachten. Aber wie kann ich mich selbst beobachten? Das ist eine ungeheure Anstrengung. Und er sagt auch, zu erfahren, was Deutsch eigentlich ist, ist fast unmöglich, ja. Und er sagt, ey, ich bin ja speziell ausgewandert aus Deutschland in die Schweiz, ja, um mich die Frage zu stellen, was Deutsch überhaupt bedeuten könnte. Ja. Weil in Deutschland kann man das nicht tun. Und er kommt sicherlich, weil er auch gegen Wagner polemisiert, zu sehr düsteren, Sie können das da weiterlesen, zu später lesen, zu sehr düsteren Einsichten in das Wesen der des Deutschen und so weiter. Das ist sozusagen seine schärfste antideutsche Phase mit Schimpfwörtern und eigentlich sehr, sehr interessanten Ansichten, aber sehr boshaft. Und er sagt eben, das, was von uns verhüllt ist und uns unzugänglich ist, ist unsere eigene Perspektive, unser eigenes inneres Leben, unsere eigene Fähigkeit, die Welt wahrzunehmen. Das können wir am wenigsten zum Gegenstand unserer Untersuchung bringen. Das kennen wir am wenigsten, das ist rätselhaft und geheimnisvoll. Heidegger würde dann später sagen, das Einzige, was man nicht erkennt als kurzsichtiger Professor, ist seine eigene Brille. Und das ist eben sozusagen die Grundfigur dessen, was in der radikalen Avantgarde als Verfremdung, als Hauptfigur dann funktioniert hat. Um zu verstehen, was ein Pissoir ist und um zu verstehen, was ein Museum ist, muss man tatsächlich zunächst einmal dieses Pissoir ins Museum bringen. Ja? Dann entsteht ein Moment der Fremdheit. Dann entsteht ein Bruch mit der Konvention. Und dieser Bruch mit der Konvention ist nicht das Ziel. Das ist ein großer Irrtum. Viele Kunstgeschichtler übrigens, fast alle Kunstgeschichtler der Avantgarde, sie denken, dass die Avantgarde-Kunst und so weiter hat sich mit Tabubruch beschäftigt, um zu provozieren oder mit der Erneuerung und so weiter und so fort. Das ist nicht wahr. Wenn man die Leute liest, ja, und wenn man verfolgt, was sie eigentlich angestrebt haben, sie haben Verfremdung, also eben Tabubruch, Konventionsbruch, Einführung des Fremden in das eigene praktiziert, als erster Schritt zur Erkenntnis. An dem Moment, an dem ich sozusagen das Museum verfremde, bietet sich dieses Museum mir an, zum ersten Mal tatsächlich als Gegenstand meiner Erfahrung. Ich kann auf diese Weise künstlich durch einen Bruch mit der Tradition dieses Museum zum Gegenstand der Untersuchung machen, was ich früher, als diese Verfremdung nicht stattgefunden hat, nicht konnte. Weil ich war drin, ja, das war Teil meiner Selbst. Ich konnte mich selbst nicht objektivieren und ich konnte meine eigene Kunsterfahrung auch nicht objektivieren. Das ist sozusagen eine Theorie im Grunde dessen, der die Einsicht, tiefe Einsicht sich befindet oder diese Einsicht eröffnet eigentlich den Diskurs und Theorie. Dass wir für uns selbst unbekannt sind, dass das, was in der Nähe ist, ist in der weitesten Ferne, dass das eigentliche Rätsel ist unsere eigene Perspektive und Sichtweise. Alles andere, womit wir konfrontiert werden, ist viel, viel leichter zu erkennen. Also die eigentliche Schwierigkeit mit der Fremden ist die Schwierigkeit mit der eigenen. Wir können nicht genug reflektieren und wir können grundsätzlich das eigene nicht reflektieren. Und das Fremde gibt uns einen Schlüssel dafür. Dieser Vergleich mit der Fremden oder sozusagen Konfrontation mit der Fremden gibt uns erst die Möglichkeit, überhaupt über das eigene nachzudenken und selbst zu objektivieren. Etwas, was auch einen schmerzlichen Aspekt hat, ja, einen Aspekt, sozusagen der Selbstentfremdung und eines gewissen Bruches mit der Tradition. Jetzt komme ich zu diesem letzten Punkt, den ich machen wollte, und dann höre ich auf und dann diskutieren wir. Das ist 370. Was ist Romantik? Was ist Romantik? Was ist Romantik? Na gut, die Romantik ist der Effekt der Verarmung des Lebens, das ist ja ganz klar. eine Flucht aus dem Leben, und so weiter und so fort. Und das ist uns alles schon vertraut, in eine andere Welt, in eine andere Realität, in die Imagination und so weiter, weil wir mit unserer Welt nicht fertig werden. Das ist alles gut vertraut. Und dann kommt eben dieser Gegensatz zwischen dem aktiven Nihilismus, hier heißt das aktiver Pessimismus, und passiver Pessimismus, mit dem wir die ganze Zeit dann weiter beschäftigen werden, bei allen möglichen Autoren. Das Verlangen nach Zerstörung, Wechsel werden, kann der Ausdruck der übervollen, zukunftsschwangeren Kraft sein. Mein Terminus ist dafür, wie man weiß, das Wort dionysisch. Aber es kann auch der Hass des missratenen, entbehrenden, schlechtweg gekommenen sein, der zerstört, zerstören muss, weil ihn das Bestehende, ja alles Bestehen, alles Sein selbst empört und aufreißt. Man sehe sich, um diesen Affekt zu verstehen, unser Anarchisten aus der Nähe an. Der Wille zum Verewigen bedarf gleichfalls einer zweifachen Interpretation. Jetzt kommt diese Kunst her. Wille zu verewigen, das ist Kunstwille. Er kann einmal aus Dankbarkeit und Liebe kommen. Eine Kunst dieses Ursprungs wird immer eine Apotheosenkunst sein, dithyrambisch vielleicht mit Rubens, seligspöttisch mit Hafiz, heil und gütig mit Goethe und einen homerischen Licht- und Glorienschein über alle Dinge breitet. Er kann aber auch jene tyrannische Wille eines schwer leidenden, kämpfenden, torturierten sein, welche das Persönlichste, Einzelneste, Ängste, die eigentliche Idiosynkrasie seines Leidens, noch zu verbindlichen Gesetz und Zwang stempeln möchte und an allen Dingen gleichsam Rache nimmt, dadurch, dass er ihnen sein Bild, das Bild seiner Tortur aufdrückt, einzwängt, einbrennt. Letzteres ist der romantische Pessimismus oder Nihilismus in seiner ausdrucksvollsten Form, sei es als schopenhauerische Willensphilosophie, sei es als wagnerische Musik, der romantische Pessimismus, das letzte große Ereignis im Schicksal unserer Kultur. Dass es noch einen ganz anderen Pessimismus geben könne, einen klassischen, diese Ahnung und Vision gehört zu mir, nur dass meinen Ohren das Wort klassisch widersteht, es ist bei weitem zu abgebraucht, zu rund und kenntlich geworden. Ich nenne diesen Pessimismus der Zukunft, denn er kommt, ich sehe ihn kommen, den dionysischen Pessimismus. Und das später sagt der Nihilismus aus positiven Nihilismus. Das ist sozusagen der Standardtext für jede Art Modernismuskritik, ja, ganz klar. Ja, das benutzt auch Foucault, Umberto Eco, Agamben, also in Italien, Gramsci in Italien sehr populär. Eigentlich Negri in Imperium, eigentlich viele andere. Dieser sozusagen das individuelle Stempel aufzudrücken als Zeichen der inneren Niederlage. Ja. Der wahre intellektuelle oder geistige Arbeiter, ja, wie Negri sagt, in dem Fall, ist derjenige, der so überfüllt ist von Ideen, von Kräften und so weiter. Sie fließen so über ihn hinaus, dass er sich die Masse vereinigt. Ja, das ist der Held. Der ist nicht ein Teil der Masse, sondern er auretisiert oder glorifiziert die Masse, dadurch, dass es in die Masse sozusagen fließt, ja, und sie nicht, sich mit der Masse vernetzt. Ja. Aber eben diese Elektrizität sozusagen produziert, dass diese Netzwerke am Leben hält. Es ist eine Beschreibung, die man auch in Deleuze lesen kann, ja, Anti-Oedipus, wie Plateau und so weiter. Es ist diese Begeisterung für einen so überbordenden, von Leben erfüllten und übererfüllten Individuum, dass er zwischen sich selbst und der Masse und der Welt keinen Unterschied mehr markieren kann, weil er sozusagen überfließt. Ja. Ja. Wir werden noch diese Figuren kennenlernen bei Andrato. Die haben hier ihren Ursprung. Genauso wie Kritik an Romantik, da finden wir bei Carl Schmitt. Sein erstes Buch ist die politische Romantik, eben gegen die Romantik gerichtet, auch in den tschechischen Sinne. Gut, damit bin ich fertig und wir haben noch 10 Minuten oder so. Wenn Sie schnell Fragen haben, und dann die Diskussion kommt noch. Über die Heiterkeit, ja.
Ist der vor dem Über Wahrheit
im Film auch so moralisch? Nee, das ist der erste Text. Der erste Text ist eben dieser Text über die Heiterkeit, ja. Über die Wahrheit und Lüge. Also die Analyse der Wahrheit und Lüge kommt im zweiten Text, im zweiten Abschnitt. Im ersten Abschnitt wird eingeleitet, dadurch, dass man sagt, man kann sozusagen diesen Untergang Gottes düster oder heiter sehen. Ja. Also düster, wenn man immer noch vom Pathos der Wahrheit erfüllt ist, und heiter, wenn man das verabschiedet. Ja, und dann wird es Aussage ausgehandelt. Also ich habe immer nicht berichtet über meine